Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir sind schockiert und traurig und kommen im nächsten Juni darauf zurück. Der EU-Gipfel und Lampedusa, ein Kommentar. Unter Freunden, das geht gar nicht, das abgehörte Kanzlerhandy.
Es gab immer wieder Leute in Partnerdiensten, die einem sympathischer waren als andere. Aber wir haben den Begriff Freundschaft immer vermittelt.
Wir sprechen mit dem früheren Chef des strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz über Freundschaften unter Geheimdiensten. Das Versprechen von Simonetta Sommaruga. Heute tagte der runde Tisch über die Entschädigung von Verdingkindern, zwangssterilisierten und administrativen Verwahrten. Mit welchem Resultat? Und Barrier Reverse Convertible. Kein Auto, kein Korallenriff, sondern ein strukturiertes Finanzprodukt. Eine Anlage mit Verruf kämpft um ihren Ruf. Ich höre Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. Zuerst die Nachrichtenübersicht mit Nina Gigax.
Die Europäische Union will angesichts der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen gezielter gegen Schlepper vorgehen. EU-Ratspräsident Van Rompuy sagte zum Abschluss des Gipfeltreffens in Brüssel, die EU wolle sich nach den Grundsätzen Prävention, Schutz und Solidarität richten und den Kampf gegen Menschenschmuggel daher verschärfen, so Van Rompuy. Eine Arbeitsgruppe soll bis im Dezember berichten, wie sie das Problem angehen will. Trotz vermuteter Abhöraktion der USA, die deutsche Regierung hält die Kommunikationswege von Kanzlerin Merkel für absolut sicher. Das erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Wichtige Gespräche führe Merkel in der Regel über das Festnetz in verschlüsselter Form. Bei Bedarf stehe ihr zudem ein geschütztes Mobiltelefon zur Verfügung. Eine Delegation mit Vertretern aus Deutschland und der EU reist kommende Woche nach Washington, wo sie Gespräche zu dieser Angelegenheit führen wird. Im Zusammenhang mit der Kontroverse um die Abhöraktivitäten der USA hat der britische Premierminister David Cameron die Enthüllungen verschiedener Medien scharf kritisiert. In Brüssel sagte Cameron, die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen helfe den Feinden seines Landes. Es werde ihnen damit möglich, unentdeckt ihre illegalen Aktivitäten weiterzuführen. Insbesondere kritisierte Cameron die Medien, die die Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden zum Schaden der Allgemeinheit weiterverbreiten würden. Die Regierung von Grönland hat entschieden, nach 25 Jahren den umstrittenen Abbau von Uran wieder aufzunehmen. Ministerpräsidentin Hammond sagte in einem Interview, der Entscheid sei getroffen worden, weil Grönland mit einer wachsenden Arbeitslosigkeit und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen habe. Die Migros-Tochter Globus kauft die Modekette Schild. Schild und Globus würden zusammen die Nummer 1 auf dem Schweizer Markt für mittlere und gehobene Mode, heißt es in einer Mitteilung. Schild betreibt mit 730 Mitarbeitenden rund 50 Läden. Über den Kaufpreis wollten die beiden Unternehmen nichts sagen. Die Swatch-Gruppe muss ihrer Konkurrenz in Zukunft keine mechanischen Uhrwerke mehr liefern. Die Wettbewerbskommission WEKO entlässt den Uhrenkonzern aus dieser Lieferpflicht bei mechanischen Uhrwerken. Bis Ende 2019 werden die Lieferungen stufenweise reduziert, bis dann gar keine Lieferpflicht mehr besteht. Diese Übergangsphase sei für die Uhrenhersteller, die heute von der Swatch abhängig sind, wichtig, sagt WEKO-Präsident Vincent Martinet. Die Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen in der Schweiz sollen finanziell entschädigt werden. Dafür sollen ein Härtefonds und ein Solidaritätsfonds geprüft werden. Das hat das Bundesamt für Justiz nach dem zweiten Treffen des Runden Tisches bekannt gegeben. Weil eine definitive Regelung auf sich warten lässt, erachtet der Runde Tisch finanzielle Soforthilfe als unerlässlich. Im Januar will der Runde Tisch seine heutigen Entscheide vertiefen. Bis in die 1980er Jahre sind in der Schweiz Tausende von Menschen weggesperrt und ausgenutzt worden. Verdingen Kinder, administrativ Versorgte, Zwangssterilisierte und Zwangsadoptierte. Die biologischen Eltern des Mädchens, das in einem Roma-Lager in Griechenland gefunden worden ist, sind identifiziert. Bei den leiblichen Eltern handelt es sich um Roma aus Bulgarien, wie ein DNA-Test im Auftrag der Behörden bestätigt hat. Letzte Woche wurden griechische Beamte in einem Roma-Lager auf das blonde Mädchen aufmerksam, weil es keinerlei Ähnlichkeit zu seinen angeblichen Eltern aufwies. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.249 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.524 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,32 gehandelt, der Dollar zu 89,40 Rappen. Das Wetter. Morgen liegen vor allem am Vormittag über dem Mittelland Nebelfelder. Außerhalb des Nebels scheint häufig die Sonne bei 20 Grad. Auch im Süden scheint morgen mindestens zeitweise die Sonne.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Wenig Worte, wenig Taten nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Merkels heißes Handy. Wir sprechen mit dem ehemaligen Chef des strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz, Hans Wegmüller. Heißes Eisen im kalten Eis. Grönland will Uran und seltene Erden fördern. Von der Verheißung zum Schimpfwort. Strukturelle Finanzprodukte brechen ein. Besser als jeder Harvard-Ökonome. Die Taxifahrer von Buenos Aires sind aus der Not wahre Experten geworden. Argentinien vor den Parlamentswahlen. Und wir steigen in eine Mine in Ostkongo hinab. Als vor drei Wochen vor Lampedusa über 300 Flüchtlinge ertrunken sind, war die Betroffenheit groß. Und letzte Nacht wurden mehr als 700 Bootsflüchtlinge vor der italienischen Küste gerettet. Das Problem ist also akut. Doch am EU-Gipfel, der heute zu Ende geht, wollten die Regierungschefs nichts mehr von einer grundsätzlichen Reform wissen. Eine Analyse aus Brüssel von Urs Bruderer.
Erste Frage: Wollen die wirklich? Gibt es in Europa den politischen Willen, solche Flüchtlingstode zu vermeiden? Die Antwort scheint eher nein. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollten sich zunächst nur auf einen kurzen Absatz zu diesem Thema einigen. Wir sind schockiert und traurig, wir kommen nächsten Juni darauf zurück. Auf vielfachen Protest haben sie den einen Absatz um 3 erweitert. Inhalt: Wir müssen das Problem zusammen mit internationalen Organisationen bei der Wurzel packen und dabei 3 Prinzipien befolgen: Prävention, Schutz, Solidarität. Wie genau diese Prinzipien umgesetzt werden und wie viel Geld das kosten darf, blieb heute offen. Erste konkrete Maßnahmen sollen im Dezember folgen, eine vertiefte Diskussion nächsten Juni. Man kann das für mutlos halten, doch die zweite Frage lautet: Was können die wirklich? Steht es in ihrer Macht, das Sterben an den Grenzen schnell zu stoppen? Eher nein. Die Grenzen Europas sind lang. Mehr Kontrolle treibt die Schlepper und ihre Kunden auf noch gefährlichere Routen. Und vor allem, was die Flüchtlinge vertreibt, sind Krieg und Armut. Und was sie anzieht, sind Frieden und Wohlstand. Das Ungleichgewicht der Welt erzeugt Kräfte, die kein Politiker mit ein paar mutigen Beschlüssen ausschalten könnte. Das weiß man auch in Italien, dem Land, das seit Jahren darüber klagt, dass Europa es mit dem Problem der vielen Flüchtlinge aus Afrika allein lasse und deshalb Schritte fordert, die auch heute nicht beschlossen wurden. Und dennoch war der italienische Premier Letta nach diesem Gipfel zufrieden. Immerhin, sagt er, das Problem gilt jetzt nicht mehr als italienisches oder maltesisches, sondern es gilt jetzt endlich als europäisches Problem. Man habe jetzt Prinzipien, vor allem das Prinzip der Solidarität unter EU-Ländern, und man habe einen Zeitplan. Viel mehr durfte Letta realistischerweise tatsächlich nicht erwarten. Vor 3 Wochen stand das Thema noch nicht mal auf der Traktantenliste. Und es gibt Ideen, wie man das Problem nicht aus der Welt schaffen, aber wenigstens mittel- bis langfristig eindämmen könnte. Man könnte die vielen Flüchtlinge, die in Mittelmeerländern ankommen, auf ganz Europa verteilen. Man könnte die Entwicklungshilfe vergrößern, die Aufbauhilfe zum Beispiel in Libyen verstärken. Man könnte für Wirtschaftsflüchtlinge die Möglichkeit schaffen, legal nach Europa zu kommen, um im Gegenzug von den Herkunftsländern zu fordern, dass sie gegen Schlepper vorgehen und illegale Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Man könnte den EU-Markt für die Produkte dieser Länder öffnen. Doch bei all diesen Ideen stellt sich die Frage, ob die Politiker Europas sie in Angriff nehmen dürfen. Denn auch die Wähler in Europa reagieren zwar schockiert auf die Bilder aus Lampedusa, aber Zulauf haben derzeit vielerorts nationalistische und populistische Parteien und nicht die, die sich für Entwicklungshilfe einsetzen oder dafür, Flüchtlinge willkommen zu heißen.
Fast mehr zu reden aus Lampedusa gab das Handy der Kanzlerin, genauer der Lauschangriff der USA auf die Verbündeten. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, so Angela Merkel. Hans Wegmüller war 30 Jahre für den Nachrichtendienst der Schweiz tätig, von 2001 bis 2008 als Direktor des strategischen Nachrichtendienstes SND im VBS, und in seine Zeit fiel auch eine Neuordnung der Geheimdienste nach dem Kalten Krieg. Ich habe Hans Wegmüller gefragt, sind Sie überrascht, dass die NSA, die treueste der Treuen, die deutsche Bundeskanzlerin abhört?
Nein, überrascht nicht. Wir sind immer davon ausgegangen, dass Partnerdienste eigentlich ausschließlich im nationalen Interesse arbeiten. Und darum sind wir auch nicht überrascht hier.
Also war der Protest der Bundeskanzlerin unter Freunden, macht man das nicht, nur für die Galerie gedacht?
Es ist vieles nur für die Galerie gedacht. Wenn man zum Beispiel die enge Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit den amerikanischen Diensten betrachtet, so muss man sagen, dann ist vieles für die Galerie, und das weiß ja auch Frau Bundeskanzlerin Merkel.
Sie waren bis 2008 Direktor des strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz. Inwieweit haben die USA bis damals auch in der Schweiz Spionage betrieben?
Da wurde ja der Fall Tinner bekannt. Und er hat ja gezeigt, dass die Amerikaner auch in der Schweiz aktiv waren in der Spionage.
Gibt es über diesen Atomdeal mit Pakistan und die Arbeit für den CIA durch die Tinners hinaus noch weitere Beispiele?
Also es hat sicher auch andere Anzeichen gegeben, aber ich könnte jetzt da nicht Details nennen in diesem Zusammenhang.
Wir haben über den Protest von Bundeskanzlerin Merkel gesprochen. Gibt es im Geschäft des Nachrichtendienstes in erster Linie halt nur Interessen, aber keine Freunde, oder gibt es doch so etwas wie Freundschaft? Also sind die Amerikaner halt den Schweizern doch sympathischer als die Chinesen?
Wenn es so etwas wie Freundschaft gibt, dann ist das auf der persönlichen Ebene, ja, aber sicher nicht auf der institutionellen. Es gab immer wieder Leute in Partnerdiensten, die einem sympathischer waren als andere. Auch Chefs von Nachrichtendiensten, denen man näher stand als anderen. Aber was die Institution anbelangt, so sind wir immer davon ausgegangen, das sind Partnerdienste, die in ihrem eigenen Interesse arbeiten. Und wir haben den Begriff Freundschaft oder freundnachbarliche Beziehung und so weiter immer vermittelt.
Das Geschäft der Nachrichtendienste ist immer ein Geben und Nehmen, und die Schweiz war immer ein sehr loyaler Verbündeter der USA gewesen. Was hat eigentlich die Schweiz gegeben und was hat sie an Informationen erhalten, während Sie aktiv waren?
Also der Begriff loyal ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Nachrichtendienst nicht unbedingt der richtige. Wir waren sicher interessiert an Informationen der Amerikaner. Und mussten dafür natürlich auch etwas geben, das ist klar. Sie sagen, das ist ein Geben und Nehmen. Aber auch der schweizerische Nachrichtendienst hat immer im eigenen Interesse gehandelt und nicht für die Amerikaner gearbeitet.
Können Sie ein Beispiel geben für Geben und Nehmen?
Wir haben viel mehr von den Amerikanern bekommen, als wir je geben konnten. Aber in gewissen Nischen haben wir vielleicht gewisse Sachen auch geben können, an denen die Amerikaner interessiert waren. Was? Sie können sich vorstellen, dass es zum Beispiel in gewissen Weltgegenden für einen neutralen, unbelasteten Schweizer weniger schwierig ist, an Informationen heranzukommen als für einen Amerikaner. Und das hat uns natürlich immer geholfen.
Was interessiert uns am meisten an dem, was uns die Amerikaner geben können?
Ja, das sind natürlich eben weltweite Informationen. Die Amerikaner, die sind imstande, praktisch die ganze Welt abzudecken. Ein kleiner Dienst muss ganz klare Prioritäten setzen. Und darüber hinaus ist er angewiesen auf Informationen anderer Dienste.
Sie sind heute im Ruhestand. Was sagen Sie als Bürger zu diesem umfassenden Datensammeln der NSA, das ja das bisher Bekannte eigentlich sprengt?
Man muss vorausschicken, dass nicht jeder Bürger einfach a priori interessant ist für einen Nachrichtendienst. Die meisten sind es nicht. Aber dass natürlich Frau Merkel interessant ist für jeden Nachrichtendienst, das ist ganz klar. Und der Bürger kann sich insofern schützen, als er eben diese verschiedenen Möglichkeiten, Telefon, E-Mail und so weiter, mit Maßen braucht und auch selektiv braucht und eben nicht vertrauliche Informationen darüber verbreitet.
Nicht jeder ist interessant, aber im Zeitalter einer umfassenden Datensammlung ist jeder potenziell interessant. Das heißt, es wird gesammelt und vielleicht mal gegen mich verwendet.
Es wird sicher auf breiter Front gesammelt, aber das auch eben selektiv aufgrund von Stichwörtern und so weiter. Also das ist heute eine hochkomplexe Angelegenheit. Natürlich, die Möglichkeiten sind immer da, aber wenn man sich bewusst ist, was gemacht werden kann, dann kann man diese Gefahr eben doch ziemlich vermindern.
Also Ihrer Meinung nach braucht es nicht besondere Regeln oder Verträge, um dieses Business etwas einzuschränken?
Ja, die Frage ist, was diese Verträge und diese Regeln nützen. Ich meine, was wir jetzt von den Amerikanern wissen, ist auch nur durch diese Indiskretionen bekannt geworden. Es ist vieles, was Nachrichtendienste tun, wird gar nicht bekannt und da nützen auch die Regeln nichts. Wer sagt zum Beispiel, dass Frau Merkel nur von den Amerikanern abgehört wurde? Es sind sicher auch noch andere Dienste interessiert an Frau Merkel.
Hans Wegmüller war bis 2008 Chef des Strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz. Im vergangenen Frühling machte Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen großen Schritt und entschuldigte sich im Namen der Landesregierung bei den Opfern fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen für das begangene Unrecht. Bis in die 1980er Jahre wurden Tausende von Menschen weggesperrt und ausgenützt, Verdingkinder, administrativ Versorgte, Zwangssterilisierte und Zwangsadoptierte. Heute kam der runde Tisch in dieser Sache zum zweiten Mal zusammen und im Mittelpunkt stand die Frage der finanziellen Entschädigung. Roland Wermelinger in Chur, was wurde konkret beschlossen?
Ja, der runde Tisch legt jetzt erste Resultate auf den Tisch. Betroffene in Notsituationen sollen eine finanzielle Soforthilfe erhalten. Also viele Betroffene, die sind ja alt und bedürftig. Es gibt solche, denen gerade die öffentliche Diskussion auch psychisch zugesetzt hat. Einige kämpfen um eine IV. An solche Schicksale denkt man wohl. Wie viel Geld das braucht und vor allem, woher es kommt, das bleibt aber weiter noch offen. Da heißt es in der Mitteilung des Bundesamts für Justiz nur, man suche noch Finanzierungsmöglichkeiten, also freiwillige Geldgeber. Daneben und für die Zukunft, das ist auch ein Vorschlag oder ein konkretes Resultat, soll dann ein Härtefall oder ein Solidaritätsfonds eingerichtet werden. Also zwei Möglichkeiten, je nachdem enger oder weiter gefasst, würden dann mehr oder weniger Betroffene Geld erhalten, die traumatisiert, sozial, gesundheitlich, wirtschaftlich leiden. Dieser Fonds bräuchte eine gesetzliche Grundlage. Da ist wohl die Idee, dass die damaligen Verantwortlichen dann einzahlen, also die Gemeinden, Kantone, der Bauernstand, die Kirchen, vielleicht auch der Bund.
In diesem Kommuniqué ist noch viel Luft. Entspricht das den Erwartungen der Betroffenen?
Ja, das ist wohl genau das Problem. Die Erwartungen, die sind auch ganz unterschiedlich groß. Lange Jahre ist halt nichts passiert, gar nichts. Dann die lange geforderte Entschuldigung von Bundesrätin Sommaruga im letzten Frühling und zusammen damit auch das Versprechen, diesen runden Tisch einzuführen, historisch, rechtlich und eben auch finanziell das Ganze aufzuarbeiten. Dann sind immerhin erstmals Opfer und Vertreter der damals Verantwortlichen, eben Gemeinden, Kirchen, Bauernstand, sind dann an einen Tisch gesessen. Man hat in allen Kantonen Anlaufstellen geschaffen, Opferberatungsstellen, Archive hat man eingebunden für die Akteneinsicht. Also eigentlich ist seit dem Frühling sehr viel passiert, aber in der Hand haben die meist betagten Opfer eben außer einer Entschuldigung jetzt trotzdem noch nichts.
Genau, zentral ist ja die Frage der Entschädigung.
Ja, und der runde Tisch heute drehte sich vor allem um diese Frage. Das Geld dominiert die Diskussion, der Rest, die geschichtliche Aufarbeitung, Frage der Akteneinsicht, ist das im Moment ziemlich an den Rand gedrückt worden, die Betroffenen. Das muss man auch sehen, sind ja auch nicht einfach eine Anlaufstelle, sondern ganz viele Anlaufstellen, viele Schicksale, Biografien. Einige wollen gar kein Geld, andere wollen viel Geld und sofort.
Genau, eines eint ja die Opfer, sie sind alle wahrscheinlich ziemlich alt. Und wie schnell soll es jetzt gehen, bis diese Opferentschädigungen erhalten?
Das Ziel ist zwar, dass schon im ersten Halbjahr 2014, also nächstes Jahr, Gesuche um Soforthilfe bearbeitet werden. Es ist sicher ein ehrgeiziges Ziel, weil da ja eben noch viele Fragen offen sind. Der runde Tisch musste aber heute, glaube ich, der musste auch einfach erste Resultate liefern. Schließlich gibt es da auch politischen Druck. Eine Volksinitiative wird zum Beispiel von einer Gruppe Betroffener vorbereitet. Aber man verspricht jetzt Soforthilfe, also wird wohl auch schnell die Erklärung kommen müssen, wer die zahlt und an wen. Weil zur Erinnerung, es gibt natürlich kein zentrales Register, wo man einfach nachschauen kann, wer Verdingkind war, wer versorgt wurde, wer zwangsadoptiert, wer wie stark litt.
Besten Dank, Roland Wermelinger in Chur. Grönland, die größte Insel der Welt, besitzt auch wertvolle Bodenschätze. Und das Parlament Grönlands hat in der vergangenen Nacht einen Grundsatzentscheid für die Förderung von Uran und sogenannter seltener Erden gefällt. Gleichzeitig unterschrieb die Autonomieregierung in der Hauptstadt Nuuk einen Vertrag mit einem britisch-chinesischen Unternehmen über die Eröffnung eines riesigen Erzbergwerkes. Kommt das gut? Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Der Entscheid in Grönlands Parlament war äußerst knapp. 15 Abgeordnete votierten für die Aufhebung des bisherigen Abbauverbotes von Uran, 14 dagegen. Der Richtungsentscheid war von Kundgebungen für und gegen den Uranabbau begleitet worden. Er hat sehr große Auswirkungen. «Bald können wir auf eigenen Beinen stehen», frohlockte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Aleqa Hammond nach der Abstimmung. Ein Oppositionspolitiker entgegnete, «Heute Nacht haben wir unsere Natur und unsere Gesundheit verkauft.» Tatsächlich stehen sich in der aktuellen Frage sehr unterschiedliche Interessen gegenüber. Und der Entscheid schlägt ein neues Kapitel auf in der Geschichte des Landes. Als erstes indigenes Arktisvolk stehen nämlich die gut 60'000 Grönländerinnen und Grönländer vor der Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit. Vor 4 Jahren stimmten sie in einer Volksabstimmung für eine schrittweise Loslösung von der früheren Kolonialmacht Dänemark, die bis heute für rund die Hälfte des grönländischen Haushaltes aufkommt. Mit der Fischerei und dem Tourismus alleine kann Grönland die wirtschaftliche und damit auch die politische Unabhängigkeit nicht erreichen. Zu teuer ist das Leben der wenigen Menschen auf der über 2 Millionen Quadratkilometer großen Insel. Ökonomisch zu aufwendig und politisch zu kompliziert erschien bislang auch die Ausbeutung der reichen Bodenschätze. Die Förderung von Öl und Gas entlang der grönländischen Küsten und der Abbau von Erz und anderen Rohstoffen im Untergrund der Insel. Das klimatische und politische Tauwetter hat dies verändert. Seit kurzem bleiben die Küsten im südlichen Grönland auch im Winter eisfrei. Und mit der wachsenden politischen Selbstbestimmung ist es nun für die Grönländer möglich, mit Interessenten aus der ganzen Welt ins Geschäft zu kommen. Zum Beispiel mit dem Rohstoffkonzern London Mining, hinter dem chinesische Interessen stehen. Und genau mit dieser Firma, die in den kommenden Jahren Milliarden auf Grönland investieren will, hat heute die grönländische Regierung einen langfristigen Lizenzvertrag über den Abbau von Eisenerz, Uran und seltenen Erden unterschrieben. Nur wenige Stunden nach dem hauchdünnen Parlamentsentscheid. Das geht vielen Menschen auf der größten Insel der Welt viel zu schnell. Sie fordern eine Volksabstimmung. Umweltverbände warnen seit langem vor einem überstürzten Rohstoffabenteuer in der sensiblen arktischen Natur. Und auch in Kopenhagen weckt der historische Beschluss auf Grönland Unbehagen. vor allem aus sicherheitspolitischen Gründen. Denn sollte Grönland bald zum wichtigsten Förderer von radioaktivem Uran werden, dann dürfte dies auch all jene Staaten und Organisationen brennend interessieren, welche die eigenen Streitkräfte mit atomaren Sprengköpfen ausrüsten wollen.
Bruno Kaufmann. Sie erlebten einen wahren Boom bis zur Pleite der Bank Lehman Brothers vor 5 Jahren, die sogenannten strukturierten Produkte. Inzwischen sind sie ein Schimpfwort. Sie gerieten in Verruf, weil oft angeblich nicht einmal die Verkäufer verstanden haben, was darin steckte. Inzwischen läuft die Operation Image-Korrektur. Klaus Ammann war am Forum für strukturierte Produkte in Zürich und hat sich ein solches strukturiertes Produkt Modell 2013 erklären lassen.
Was in einem strukturierten Produkt gemacht wird, ist, dass man Finanzkomponenten so zusammenfasst, dass es auf eine bestimmte Markterwartung und eine bestimmte Risikoeignung für den Kunden dann eine Anlagelösung ist.
Georg von Wattenwil leitet bei der Bank von Tobel den Vertrieb von strukturierten Produkten. Sehr beliebt seien beispielsweise die Barrier Reverse Convertibles.
Das sind Produkttypen, die in Aktien investieren. Der Anleger geht davon aus, dass sich der Kurs seitwärts bewegt, das heißt Kursausschläge gegen oben und gegen unten, aber nicht zu große. Für dieses Investment über das strukturierte Produkt bekommt er einen Coupon und dieser Coupon ist im Normalfall höher als die Dividende, die eine Aktie bezahlt. Und auf der anderen Seite bekommt er einen Risikopuffer. Das heißt, solange dass die Aktie nicht tiefer als diese Barrier, darum Barrier Reverse Convertible, fällt, solange ist sein Kapital geschützt.
Auch wer das nicht alles auf Anhieb versteht, ahnt, dass bei dieser Art von Produkten das Risiko größer ist als bei anderen Anlagen. Hohes Risiko, schwer verständlicher Inhalt und die Tatsache, dass bei Konkursen wie dem von Lehman Anleger überrascht wurden, dass niemand haftete. Der Markt der strukturierten Produkte ist in den letzten Jahren um die Hälfte geschrumpft. Einerseits sei die allgemein gewachsene Zurückhaltung der Anleger daran schuld, andererseits aber auch die früher mangelnde Transparenz, räumt Georg von Wattenwil ein.
Das können wir nicht abstreiten. Ich glaube, die strukturierten Produkte haben besonders gelitten. Zudem, und ich glaube, das muss man auch sagen, war in der Phase vor der Finanzkrise auch ein sehr starker Wille zu investieren und vielleicht auch ein bisschen zu gutgläubig zu investieren. Und viele Anleger haben da Investments getätigt, die vielleicht nicht besonders sinnvoll waren.
Zu gutgläubig seien viele Anleger gewesen, so sagen Kritiker, weil sie von den Banken falsch oder unzulänglich informiert worden seien. Leider habe sich daran überhaupt nichts geändert seit der Finanzkrise, sagt Sarah Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Leider ist der Markt immer noch sehr intransparent. Es ist einzig so, dass vielleicht einige Anlegerinnen und Anleger gemerkt haben, dass da etwas faul ist und dass sie eben gut nachfragen müssen, dass es da Produkte gibt, die eben hochriskant sind, so dass sie das ganze Vermögen verlieren können.
Verbieten müsse man diese Anlageprodukte nicht unbedingt, findet Sarah Stalder, aber mehr Transparenz sei nötig und mehr Aufsicht über diejenigen, vor allem die unabhängigen Vermögensverwalter, die strukturierte Produkte anbieten.
Schweizer Kleinanleger haben gar keinen Schutz und das sieht im europäischen Raum ganz anders aus. Dort gibt es nämlich schon seit fast 10 Jahren ein Gesetz, das unterdessen revidiert wird und sogar noch strenger gemacht wird. Also die Schweiz könnte sich dort anlehnen und ein solches Gesetz eben auch machen. Das ist zwar im Moment in der Pipeline, man diskutiert über ein solches Gesetz, aber es ist auch so, dass der Widerstand von der Branche natürlich enorm groß ist.
Tatsächlich wehrt sich auch Georg von Wattenwil gegen zusätzliche Regulierungen. Die Branche hat aus seiner Sicht selbst viel für mehr Transparenz getan. Deshalb seien strukturierte Produkte unter gewissen Bedingungen für alle Anleger geeignet. Hochriskante Wundertüte oder sinnvolle Alternative zu den traditionellen Geldanlagen? Vielleicht erübrigt sich die Frage bald. Denn das Interesse an strukturierten Produkten nimmt, zumindest bei Kleinanlegern, stetig ab.
Und damit ist es 18.29 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Parlamentswahlen und Finanzproblemen in Argentinien und dem Untergrund von Ostkongo. Es heißt, jeder Taxifahrer in Buenos Aires verstehe mehr von Finanztransaktionen als ein Wirtschaftsprofessor aus Harvard. Wahrscheinlich aus der Not, weil die Taxifahrer besser sein müssen. Niemand in Lateinamerika ist flexibler als die Argentinier, wenn es darum geht, Ersparnisse vor der Inflation in Sicherheit zu bringen. Aus Buenos Aires, Ulrich Achermann.
In Argentinien ist die Straße auch eine Wechselstube. Cambio, Geld wechseln. Der Ruf der Geldwechsler ist in Buenos Aires unablässig zu hören. Die grünen Scheine sind für die Argentinier ein Rettungsring. Gefragt sind sie seit Jahrzehnten. Der Dollar hilft, sich zu schützen gegen Wertverlust und Inflation, wie Wirtschaftsprofessor Juan Carlos de Pablo erklärt.
In der Epoche von Perón, cuando después la Segunda Guerra, Argentina empieza un periodo inflacionario, tenemos tasa de inflación de más o menos promedio 20% por año, cuando las tasas de interés en pesos te pagaban, ponele 4%, algo así.
Schon in den Zeiten von General Perón gab es eine zweistellige Jahresteuerung, auf Bankeinlagen aber nur 4% Zins. Sparen war und ist noch immer ein Verlustgeschäft. Und die Flucht in den Dollar die Lösung, denn der passt sich automatisch unserer Teuerung an. Die Rede ist hier davon, was die Argentinier Dollar Negro nennen, vom Schwarzmarkt für Dollar. Auf dem offiziellen Dollarmarkt ist die Nachfrage viel größer als das Angebot. Deshalb muss die Regierung die Devisen rationieren und ein Schwarzmarkt entsteht. Die Nachfrage sorgt dafür, dass der Schwarze den offiziellen Wechselkurs bei weitem übertrifft. Schwarz zu wechseln ist eigentlich verboten und dennoch alltäglich. Das Fernsehen meldet stündlich die Kursentwicklung. Wie viele Dollar wollen Sie verkaufen, fragt ein Wechsler den leicht als Ausländer zu erkennenden Reporter. 500 gebe ich vor. Ich zahle heute 9 Peso 40 je Dollar, sagt der Mann. Ein gutes Geschäft wäre die Transaktion wirklich zustande gekommen. Der Schwarzkurs wird weiter klettern, der Wechsler die Scheine später mit sattem Gewinn an dollarsuchende Argentinier verkaufen. Die Bank aber hätte die Scheine zum offiziellen Kurs gewechselt und statt der 49 auf dem Schwarzmarkt nur für 5 Peso 85 aufgekauft. Der Unterschied macht 2/3 aus. Das bedeutet, dass das große Steak im Restaurant richtig billig zu haben ist. Vorausgesetzt, man bezahlt bar in Peso, den Kreditkarten unterliegen dem offiziellen Kurs. Zu den Verlierern gehören alle, die sich nicht mit Dollar absichern können. So lange jedenfalls, bis eine irgendwann unvermeidliche Abwertung alles auf den Kopf stellt. Dann verschwindet der Schwarzmarkt und beginnt erst wieder zu spielen, wenn die Teuerung für neue, unerträgliche Verzerrungen sorgt.
Die Lage in Argentinien ist schlecht. Es droht sogar eine teilweise Zahlungsunfähigkeit und die Inflation liegt bei geschätzten 25%. Doch Präsidentin Cristina Kirchner und ihre Partei färben die Lage gnadenlos schön. Das könnte sich bei den Parlamentswahlen vom kommenden Wochenende rächen. Ich habe deshalb unseren Lateinamerika-Korrespondenten Uli Achermann gefragt, stehen wir nach 10 Jahren vor einem Ende der Ära Kirchner?
Ja, so sieht es aus zumindest, wobei das Ende aber nicht unmittelbar bevorsteht, sondern sich noch etwas hinauszieht. Denn die Amtszeit von Cristina Kirchner, die geht erst 2015 zu Ende.
Was erwarten Sie aber für die Parlamentswahlen am kommenden Wochenende?
Ja, es scheint jetzt schon ziemlich klar, dass die Wähler die Regierung von Frau Kirchner abstrafen werden. Die Regierung wird ziemlich sicher in ein oder vielleicht sogar in beiden Kammern des Parlaments die Mehrheit verlieren. Und wie sie sich dann eben durch den Rest der Amtszeit durchsteuern wird, das muss sich zuerst mal zeigen.
Und was wird das für Argentinien heißen?
Ja, es heißt oder es bedeutet, dass eine sehr, sehr komplizierte Zeit bevorsteht, eine wirtschaftlich komplizierte Zeit und im politischen Bereich genauso, wenn diese Mehrheiten nicht mehr da sind. Und die Regierung von Frau Kirchner ist ja nicht dafür bekannt, dass sie besonders flexibel ist, also dass sie zum Beispiel mit ihren Oppositionellen verhandeln könnte. Es geht, glaube ich, um ein ganz großes Fragezeichen, wie es weitergeht.
Das heißt also, wirtschaftlich wird es kurzfristig vielleicht noch schlechter gehen, wegen der politischen Instabilität.
Auf jeden Fall, das trägt dazu bei und es ist aber auch rein wirtschaftlich, steht in Argentinien das Wasser eigentlich bis zum Hals. Sie beginnen jetzt zu merken, dass sie neue Kredite brauchen, um Fälligkeiten bezahlen zu können. Das hat dazu geführt, dass sie sich jetzt in Windeseile zu einigen versuchen mit den Finanzinstitutionen, der Weltbank, dem Währungsfonds und anderen. Einfach in der Hoffnung, dass dann grünes Licht kommt, dass vielleicht einige Kredite nach Argentinien fließen werden und dass man dann so sich irgendwie noch durchschaukeln kann.
Aus Buenos Aires, unser Lateinamerika-Korrespondent Uri Achermann. Der Ostkongo, das ist Gewalt, Massenvergewaltigungen, Flüchtlinge. Der Ostkongo ist auch Gold, Kupfer und Coltan, das für unsere Handys gebraucht wird. Patrick Wülser war für uns in einer Coltan-Mine.
Bamembe, ein Dorf in der ostkongolesischen Provinz Südkivu. Pater Justin zelebriert in einem Schuppen die Morgenmesse, bevor er mit uns losfährt. Der Priester führt uns ins hügelige Hinterland zu den Minen. Nach dem Regen ist der rote Lateritboden so schmierig wie Seife. Aber Pater Justin ist kein vergeistigter Mann des Gebets. Er kann mit irdischem Mühsal umgehen, er ist geländegängig. Wir fahren durch eine entlegene Gegend, aus der sich der Rechtsstaat längst abgemeldet hat. Hier regieren Räuber, Deserteure, Rebellen oder Soldaten der kongolesischen Armee, die seit Monaten keinen Lohn erhalten haben. Sie plündern Bodenschätze und terrorisieren die Bevölkerung. An einem der unzähligen Checkpoints plärrt aus einem Lautsprecher ein Hit aus Nigeria: Sie haben unser Geld gestohlen. Ein schöner Morgen in einer idyllischen Landschaft. Stünde da nicht der nervöse Milizionär mit dem glasigen Blick und der Panzerfaust vor unserem Wagen? Der Pater greift zum Telefon. Das Netzwerk der Seelsorge schützt uns auf unseren Wegen. Der Priester verhandelt am Telefon mit Colonel Felix, dessen Nachwuchs er vor 6 Monaten getauft hat. Der Colonel instruiert einen seiner Souschefs und dieser wiederum befiehlt dem Milizionär am Checkpoint per Telefon, die Barriere zu heben. Willkommen im Herz der Finsternis. Wir bewegen uns durch eine Welt, in der man besser keine Fragen stellt, sondern still beobachtet. Den Jeep haben wir stehen lassen, wir sind zu Fuß unterwegs. An einem Bach zwischen 2 hohen Hügeln stehen 2 Dutzend Frauen und Männer im Wasser. In einer flachen Blechschüssel wäscht Pol Sand und Gestein.
Wir waschen das Gestein, das aus den Bergen kommt. Die glänzenden Einschlüsse sind Kassiterit, die schwarzen Blöcke dagegen Coltan. Eine schwere Arbeit, für die wir einen Hungerlohn kriegen. In dieser Ecke der Welt darf man nichts erwarten. Die meisten von uns waren noch nie in einer Stadt. Auf den Preis unserer Funde haben wir keinen Einfluss. Die Zwischenhändler kommen hierher und diktieren die Preise. Und wir leben, als wären wir bereits tot.
Nicht weit vom Ufer führt ein niedriger, enger Stollen in einen der Hügel. Schon nach wenigen Metern wird es dunkel, feucht und stickig. 5 Kilometer tief führt der Stollen in den Berg. 100 Menschen graben sich hier mit Hammer und Meißel wie Maulwürfe durchs Erdinnere. Einer von ihnen ist Kabine.
Ich bin 35 Jahre alt. 28 Jahre meines Lebens habe ich in diesem Stollen verbracht. Mit Hammer und Meißel breche ich 18 Stunden pro Tag Gestein aus dem Berg. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt eine Arbeit habe und mein Leben auf ehrliche Weise verdienen kann. Etwas anderes gibt es hier nicht, obwohl es wunderbar wäre, wenn ich nicht mein ganzes Leben im Dunkeln verbringen müsste. Und ich möchte genug verdienen, um meine Kinder zur Schule schicken zu können.
Unter jedem Quadratmeter Boden steckt in dieser Ecke der Welt ein Vermögen. Aus dem Mineral Coltan gewinnt man das Metall Tantal, aus dem chirurgische Instrumente und Kondensatoren produziert werden. Dank Coltan sind im Kongo einige sehr reich geworden. Kabine gehört definitiv nicht zu ihnen. Auf dem Weltmarkt werden für 1 Kilo Coltan umgerechnet bis zu 400 Franken bezahlt. Für sein Tagwerk erhält Kabine dagegen rund 3 Franken. Damit ernährt er 9 Kinder und seine Frau, die in einer schäbigen Hütte irgendwo in dieser Hügellandschaft leben. Pater Justin, der die Mineure regelmäßig besucht, ist empört. C'est une justice
choquante. Was hier geschieht, ist eine schockierende Ungerechtigkeit. Diese Leute führen ein Leben wie Sklaven und ich schäme mich mittlerweile, ein Mobiltelefon zu besitzen. Jeder trägt in seinem Telefon ein Stück Kongo herum, das so gewonnen wurde. An jedem Telefon klebt diese Schande, dieses Elend und auch Blut.
Die Regierung, die dieses Elend beenden müsste, ist weit weg in Kinshasa. Die Distanz zur Hauptstadt entspricht ungefähr dem Weg von Bern nach Tripolis. Der Staat hat sich nach jahrelanger Misswirtschaft längst abgemeldet. Umso wichtiger sei es, dass der Rest der Welt seine Verantwortung wahrnehme.
Nous tous nous sommes des hommes.
Uns verbindet, dass wir alle Menschen sind, die auf diesem Planeten im selben Dorf leben. Wir haben alle ein Recht auf würdiges Leben und im Zeitalter des Internets kann kein Mensch mehr sagen, er habe von all dem nichts gewusst. Im Dorf wie auf der Welt muss Gerechtigkeit herrschen. Sonst werden die Leute frustriert und zornig und daraus ergeben sich Kriege.
Szenenwechsel. Aus der Finsternis reisen wir zurück ans Licht, an die Ufer des Kivusees. Nach einer holprigen Fahrt treffen wir in Bukavu, der Hauptstadt des Südkivus, Remi Kassina. Er untersucht seit einigen Jahren die Handelswege der kongolesischen Bodenschätze. In seinem kleinen Büro hängen Landkarten. Sie zeigen die Standorte der Gold- und Coltan-Minen. Eine andere Karte zeigt die Standorte der verschiedenen bewaffneten Rebellengruppen. Und die sind identisch mit jenen der Bodenschätze. Das Mineraliengeschäft sei mehrheitlich in den Händen von Milizen und korrupten Beamten, sagt Kassina. Er vermutet, dass im Südkivu pro Jahr rund 20 Tonnen Gold geschürft würden. Für die Bevölkerung fällt davon nichts ab.
Egal, ob sie auf den Straßen ins Hinterland unterwegs sind oder hier in Bukavu, sie verdienen diesen Namen nicht. Das sind keine Straßen. Selbst in Bukavu gibt es keine sichere Stromversorgung. Die Infrastruktur dieses Staates ist zerfallen, obwohl uns die Regierung das Gegenteil erzählt. Unsere Bodenschätze verschwinden unter den Augen korrupter Beamter ins Ausland. Wir brauchen endlich eine Regierung, die sich für ihre Bürger einsetzt.
In Schiffen und Kleinflugzeugen werden die Mineralien nachts in die Nachbarländer Ruanda, Uganda und Burundi geschmuggelt. Räuber, Rebellen und Angehörige der kongolesischen Armee ziehen die Fäden. Kongolesische Funktionäre, die sich selber finanzieren müssen, verdienen ebenfalls mit. Der Staat ist eine Ruine und die Nachbarländer profitierten davon, sagt Remi Kassina.
Sie profitieren davon, dass sie einen kranken Nachbarn haben. Und weil der Nachbar krank ist, kann man ihn plündern, schlagen, egal ob es ihm schadet oder wehtut.
Ein Kranker könne sich aber selten alleine heilen. Er brauche Hilfe von außen, denn die Regierung habe versagt. Die Regierung treffen wir am folgenden Sonntag. Allerlei Zufälle führen uns an den Mittagstisch des Gouverneurs des Südkivus. Es gibt Fisch, Huhn, Rind, Gemüse, Kartoffeln und Kochbananen. Dazu wird ein französischer Bordeaux kredenzt. Marcelin Gisambo hat eben die Messe besucht und spricht über seine Doppelrolle als Christ und Politiker.
Wenn Sie ein Politiker sind, der lügt und nur für sich und nicht für seine Bürger sorgt, dann wird es schwierig. Aber was mich betrifft, heißt Christentum in erster Linie Wahrheit und Nächstenliebe.
Marcelin Gisambo bietet an, eine weitere Flasche Wein zu öffnen. Aber obschon im Wein angeblich die Wahrheit liegt, möchten wir diese Liebe vom Gouverneur selbst hören. Weshalb ist dieses reiche Land so arm? Wohin verschwinden die Bodenschätze, Herr Gouverneur?
Die verschwinden auf vielen Wegen. Der Kivusee ist eine große offene Türe, eine Grenze, die sich nicht kontrollieren lässt. Wir haben ein Nachbarland, das immer behauptet, nichts mit dem heimlichen Abtransport unserer Bodenschätze zu tun zu haben. Dort müssen Sie nachfragen. Dieses kleine Land Ruanda hat eine internationale Mineralienbörse, obwohl das Land nur über geringe Bodenschätze verfügt.
Die Körpersprache der muskulösen Entourage des Gouverneurs zeigt an dieser Stelle, dass die Zeit für kritische Fragen bereits abgelaufen ist. Am Mittagstisch des Gouverneurs lernt man zwar viel über die Nächstenliebe, aber die Wahrheit über die Misswirtschaft und Habgier im eigenen Land blieb zwischen Hauptgang und Nachspeise auf der Strecke.
Die Reportage von Patrick Wülser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Georg auf der Mauer. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.